Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr.
Heute mit Dr. Wendelin Neubert, Rechtsanwalt und Mitgründer sowie Chefredakteur bei Jurafuchs. Lieber Wendelin, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um ein bisschen über den Rechtsstaat mit mir zu plaudern.
Liebe Steffi, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Mit dir, lieber Wendelin, teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und ich möchte in der vorletzten Episode vor der Wahl auch mit dir nochmal Denkanstöße sammeln, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Wendelin, ich sage das Wort Rechtsstaat und du denkst was?
Rechtsschutz. Ich habe natürlich im Vorfeld einige der anderen Folgen hören dürfen und viele der Dinge, die meine Vorgängerinnen und Vorgänger gesagt haben in Gesprächen mit dir, die haben natürlich bei mir auch viel Begeisterung geweckt und ich habe mir überlegt, was gibt's noch anderes, aber das ist ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist und der, glaube ich, oft zu kurz kommt. Wir kommen sicher im Laufe des Gesprächs auch nochmal drauf, denn Rechtsstaat hat ganz viele Facetten und eine ganz zentrale Facette ist, dass wenn ich als Bürger, als Rechtsunterworfene ein Problem habe mit dem Rechtsstaat, dass ich die Möglichkeit habe, dagegen Schutz zu suchen und zwar Schutz in einem System der Gewaltenteilung, indem wir drei Gewalten haben und am Ende gibt es eben auch die Gewalt, mit der wir als Juristinnen und Juristen, als Rechtsanwälte auch oft zu tun haben, natürlich die Judikative, also die Rechtsprechung, die dann dem Einzelnen, die primär dafür da ist, dem Einzelnen in seiner Sache Recht zu geben. Und das ist natürlich ganz oft, viele Menschen denken bei Gerichten wahrscheinlich eher an die Auseinandersetzung mit seinem Nachbarn, bei Nachbarstreitigkeiten oder irgendwelchen mietrechtlichen Dinge. Aber eben ganz zentral die Überlegung, dass man als Bürger, wenn man mit Maßnahmen des Staates nicht einverstanden ist, dass man die Möglichkeit hat, beim Staat selbst Rechtsschutz zu suchen und Recht zu bekommen. Und das ist natürlich für uns selbstverständlich, aber es ist gerade in unserer heutigen Zeit, in der zum Beispiel in den USA dort der Präsident die Macht der Rechtsprechung anzweifelt. Über die exekutive Rechtsprechung wird das immer weniger deutlich. Also wir müssen uns eigentlich in Anbetracht dieser Entwicklung vor Augen führen, was für eine großartige Errungenschaft es ist, historisch. Aber für uns ist es selbstverständlich geworden und es wird weniger selbstverständlich. Und das, ja, das geht natürlich einher in einer Zeit, in der wir leben, in der die Autorität des Rechtsstaats eben auch in Form der Gerichte angezweifelt wird, indem sich die Vorsitzende und Kanzlerkandidatin einer Partei hinstellen kann und sagen kann, ja, also was Gerichte mir sagen, das weiß ich gar nicht, ob ich das beachten muss. Ja, und das spielt natürlich eine Rolle, schwingt mit, wenn ich an Rechtsschutz denke. Wenn ich Rechtsschutz suche und Rechtsschutz bekomme, dann muss der auch durchgesetzt werden. Und dann merken wir sofort, wir sind total sofort drin in der Diskussion um die Funktionalität des Rechtsstaates. Da müssen alle Sachen ineinander greifen. Und wenn ein Element eine Gewalt ausschert, insbesondere wenn die Exekutive ausschert, also die Gewalt, die die Judikative, die Rechtsprechung über sie hat, für den Einzelnen nicht mehr beachtet, einfach missachtet und sagt, mache ich nicht, setze ich nicht um, dann kriegen wir ein ernstzunehmendes Problem. Deshalb ist mir das so essentiell wichtig.
Ich finde es so geil. Du hast eben angesetzt und hast das so ein bisschen ausgeführt und die Bedeutung eben auch der Judikative rausgestellt. Und ich hatte sofort den Zeitungsartikel wieder vor Augen, über den ich mich gerade tatsächlich sehr geärgert habe, nämlich just über dieses Statement, dass letzten Endes aus meiner persönlichen Wahrnehmung nichts anderes ist als ein weiteres Steinchen im großen Mosaik der Delegitimierungsversuche. Und ich fand es ungeheuerlich und ich fand es sehr, sehr schön, dass sich gerade auf den beruflichen Netzwerkportalen, also LinkedIn, auch Richter dazu geäußert haben, weil ich finde auch, das geht einen Schritt zu weit und ich krieg's nicht mehr wörtlich hin. Ich habe es auch nur in der Zeitung gelesen, aber es war schon was in die Richtung, ach, was die Gerichte so sagen, ich weiß gar nicht, ob ich darauf überhaupt noch was geben soll. Yeah. Und das ist für mich eine klare Delegitimierung und das finde ich hochproblematisch.
Das ist extrem problematisch und es ist ja auch eine interessante Argumentationsherangehensweise. Also wenn ich Rechtsschutz sage, dann meine ich ja im Kern den Rechtsschutz, den der Einzelne sucht. Und wenn ich Rechtsschutz suche, dann kann es sein, dass ich verliere vor Gericht. Das kann passieren. Das gehört irgendwie mit dazu. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Eine Möglichkeit ist zu sagen, Mist, wir hatten vielleicht einfach nicht das Recht auf unserer Seite. Oder sagen, die Entscheidung ist falsch. Also das sind zwei Möglichkeiten, mit denen man damit umgehen kann. Aber die dritte Möglichkeit wird hier in dem Fall von dieser Person gewählt, aber auch von vielen anderen, die sagen, nee, nicht, wir haben verloren, weil die Rechtsfrage schwierig war und sie ging eben zu unseren Lasten aus, oder die Entscheidung ist falsch, sondern die Justiz ist falsch besetzt. Sie ist politisch, sie ist delegitimiert, sie hat eigentlich uns nichts zu sagen, ich habe da gar nichts drauf zu geben. Das ist kategorial was anderes. Ja, ich kann und ich muss auch Entscheidungen kritisieren. Es gibt viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, des Verwaltungsgerichts Berlin, von wem auch immer, die finde ich in der Sache falsch. Und das ist auch Teil des Rechtsstaats, dass ich die kritisieren kann. Aber es ist etwas anderes, wenn ich mich hinstelle und die Entscheidungsbefugnis der Judikative in Zweifel ziehe, weil ich eigentlich sage, die sind an sich nicht mehr tragbar. Und das ist natürlich, was Donald Trump in besonderer Weise vormacht, aber was es hier auch immer wieder gibt. Und da, glaube ich, ist so wichtig, dass der Einzelne vor allen Dingen erkennt, wenn du Rechtsschutz suchst, als Einzelner, dann willst du dich doch auch darauf verlassen können, dass die Entscheidung, die zu deinen Gunsten oder vielleicht auch mal zu deinen Lasten getroffen wird, Bestand hat. Und da muss man, glaube ich, auch so sehr Citoyen sein, zu sagen, wenn ich mal vom Gericht verliere, dann hat es vielleicht nicht immer nur was damit zu tun, dass die anderen irgendwie bessere Anwälte hatten oder dass das Gericht schlecht besetzt war, sondern vielleicht auch einfach, dass du das Recht nicht auf deiner Seite hattest.
Das kann vorkommen. Dann weißt du aber immerhin Bescheid. Mich hat dieser Satz, klar, als Anwältin ins Mark getroffen, bin ich ganz ehrlich. Wendelin, lass uns mal ein bisschen auf unser Grundgesetz gucken. Gibt's da einen Lieblingsartikel oder einen Artikel, der dir jetzt gerade im Moment besonders wichtig ist?
Ja, diese wahnsinnig schwierige Frage, die kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil es so viele davon gibt. Und natürlich tendiere ich auch dazu, wie viele andere Gäste vor mir, den Artikel 1, Absatz 1 als 1 zu nennen. Aber ich habe mir versucht, mal was anderes rauszusuchen. Und wenn das ganz eng im Zusammenhang steht, auch mit der Frage des Rechtsschutzes, aber auch mit der Würde des Menschen. Artikel 3, Absatz 1 Grundgesetz, ist wunderbar. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Auch eine Errungenschaft. Aber man muss sich diesen wunderbaren Satz, finde ich, nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der klingt auch schon so schön. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Also diese Gesetzesgleichheit, die das ja noch viel weiter ausgelegt wird, die ist erstmal so elementar, ist ein Versprechen des Grundgesetzes an uns, dass wir, wenn wir mit dem Gesetz konfrontiert sind, in positiver wie in negativer Hinsicht gleich behandelt werden. Egal wer wir sind, egal wie reich wir sind, wie arm wir sind, wie klug, wie nicht so klug, wie gebildet oder ungebildet, wir sind alle gleich. Als Mensch, ja, deshalb auch so der starke Menschenwürdebezug dieser Vorschrift und dieser elementare Grundsatz. Und also das ist ein Grundsatz der Gerechtigkeit. Und wo der Rechtsstaat versucht, in eine Verfassungsnorm diesen Grundsatz der Gerechtigkeit zu gießen und ihn auch justiziabel zu machen. Dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, dass ich dann die Möglichkeit habe, auch dagegen vorzugehen. Und das wird dann natürlich eng verknüpft mit diesem Aspekt des Rechtsschutzes über Artikel 19 Absatz 4, dass jemand, der durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird, zu Gericht gehen kann. Sagen kann, hey, das passt mir nicht. Das geht nicht. Ich will, dass es überprüft wird. Also wir leben in unserer Zeit ja ganz oft eine Geschichte vielleicht oder jedenfalls die Wahrnehmung, dass viele Menschen wahrnehmen, sie seien rechtlos, sie werden nicht gehört, sie würden nicht verstanden, ihnen würde kein Gehör geschenkt. Ich nehme es anders wahr, aber das ist erstmal die Wahrnehmung von Menschen, die das so äußern. Und das hat seine eigene Berechtigung. Das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Nur das Großartige dieses Rechtsstaats ist eben, dass du sagen kannst, hey, ich will mir Gehör verschaffen. Ich werde ungerecht behandelt. Ich kann dem Ausdruck verleihen und im Zweifel kann ich auch zu Gericht gehen und gegen diese Ungleichbehandlung, diese Ungerechtigkeit vorgehen.
Wenn es so ein Knaller. Ich habe so lange drauf gewartet, dass jemand mal Artikel 3 nennt, weil das ist mein Lieblingsartikel. Also ich mag das ganze Grundgesetz und eins ist natürlich eine Bank, ist klar. Und ich habe Aufzeichnungstage. Also das heißt, ich habe neben dir auch noch mit einem anderen lieben Kollegen aufgezeichnet und der hat auch Artikel 3 genannt. Und dann habe ich mich noch so gefreut. Ich weiß jetzt noch nicht, in welcher Reihenfolge es dann veröffentlicht wird, werden wir sehen. Aber da habe ich auch gesagt, endlich sagt mal jemand Artikel 3, weil ich finde, das ist ein wunderschöner, sehr starker Artikel. Und ich habe das Gefühl, dass der im Alltag in seiner umfassenden Gewicht häufig in Vergessenheit gerät. Und der ist in seiner Formulierung äußerst klar.
Also du bringst es auf den Punkt. Das ist ja nicht, was sich jetzt erschöpft darin, dass wir, wie Juristen sagen immer, man darf Gleiches nicht ungleich und Ungleiches nicht gleich behandeln. Aber das erschöpft sich ja darin nicht. Klar, es ist eine Verfassungsnorm. Das heißt erstmal, dass der Staat sich daran halten muss. Klar, es gibt da irgendwie auch eine Ausstrahlungswirkung ins Private. Aber du hast es ja auf den Punkt gebracht, die Grundsätzlichkeit dieser Norm. Und da helfen, finde ich, auch diese Vorschriften aus dem Grundgesetz, unabhängig jetzt der ganz konkreten Anwendungsfälle vor Gericht zum Beispiel, dass die uns ja ein Leitbild sind. Und wir beobachten auch in der öffentlichen Diskussion, dass in manchen thematischen Zuspitzungen Menschen oft eher wie, wer sagte das kürzlich, irgendwie wie Klappdüle gezählt werden. Also reduziert werden zu Größen als Zahlen. Und da bin ich jenseits sozusagen der rechtlichen Sicht auch immer etwas verwundert, dass das Leitbild, das uns das Grundgesetz mitgibt und sich davor schützt, dass in der öffentlichen Diskussion Politikerinnen und Politiker, Menschen, die in Verantwortung stehen, solche Formulierungen verwenden. Also lasst uns doch, das wäre ein Appell auch, diese Norm ernst nehmen, auch in ihrer Schönheit, in ihrer Klarheit, dass wir alle Menschen gleich behandeln, aber auch sie gleich sehen, erstmal als Menschen.
Guck mal, zwei Anwälte on fire für Artikel 3. Finde ich sehr schön. Wenn den auch von dir will ich natürlich wissen, mit Blick auf den Rechtsstaat, wann hast du zuletzt davon profitiert, sei es beruflich oder privat? Was war der letzte Moment, in dem du gedacht hast, wow, cool, danke Rechtsstaat?
Also ich glaube schon, man profitiert jede Sekunde von unserem Rechtsstaat, wohin man guckt, dass man sich sicher auf der Straße bewegen kann, dass ich die Dinge machen kann, die ich machen kann und mich einfach nur darum kümmern muss und dass ich in einem System lebe. Also das, glaube ich, wissen wir alle. Aber man muss sagen, der Rechtsstaat ist ja das Gesamtgebilde, in dem wir leben. Die Gesellschaft besteht nicht aus einem Rechtsstaat, aber die Gesellschaft wäre in der Form, in der sie existiert und in der wir in ihr leben, ohne unseren Rechtsstaat undenkbar. Deshalb, glaube ich, könnte man jeden Tag den Rechtsstaat feiern und sollte eigentlich jeden Tag zum Feiertag für den Rechtsstaat machen. Ganz konkret war ich letzte Woche wählen. Man kann ja schon an Briefwahlstätten und Briefwahlstellen frühzeitig wählen gehen. Das habe ich letzte Woche gemacht. Und ich Teil unseres Rechtsstaats, unseres demokratischen Rechtsstaats sind natürlich Wahlen. Ja, die vornehmste Pflicht des demokratischen Bürgers, der demokratischen Bürgerin. Und ein großes Vergnügen für mich jedes Mal. Denn was mich eigentlich mit am meisten begeistert, ist, dass der Rechtsstaat und die Menschen in ihm wahnsinnig viel Aufwand betreiben, diese Wahlen so zu machen, dass sie einfach funktionieren, dass sie fair sind, dass sie offen sind, dass die ganzen Räumlichkeiten dafür zur Verfügung stehen. Ja, wir waren hier bei uns in Berlin um die Ecke im Bezirksamt und das war alles super organisiert und da sitzen dann die Mitarbeiterinnen, das sind ja die Mitarbeiterinnen des Staates und die zuständige Beamtin, die da vor uns saß, Sachbearbeiterin, sagte, ja, aber also ganz wichtig, Sie dürfen jetzt hier neben uns gemeinsam sitzen, um ihre Unterlagen abzugeben, aber wählen müssen sie einzeln. Zu meiner Frau und mir. Und dann sind wir natürlich, es war uns ja klar, aber wie mich erfreut und Selbstverständlichkeit auch diese Mitarbeiterin des Bezirksamts dann uns letzten Endes so eine ganz kleine Form der Staatsbürgerkunde noch mitgab, en passant. Also diese, wie sehr der Rechtsstaat in den Sehnen der Menschen existiert. Und wie wir da einfach hingehen können und ohne lange zu warten wählen können und dann können wir wieder nach Hause gehen und profitieren so sehr davon. Und das hat so eine Kehrseite. Ich bin so oft überrascht, wie viele Menschen das für selbstverständlich nehmen. Es ist nicht selbstverständlich. Und man muss gar nicht weit gucken, zu erkennen, dass das nicht selbstverständlich ist und was für ein großes Geschenk, aber auch eine Leistung ist. Und die Leistung ist ja nicht abstrakt. Das sind ja nicht irgendwie Strukturen, die irgendwie abstrakt im Raum stehen. Der Rechtsstaat als ein abstraktes Gebilde. Das sind du und ich, das sind wir alle. Das heißt, wir sind alle auch irgendwie verpflichtet, aber auch berechtigt, daran teilzuhaben und mitzuwirken, unseren Teil dafür zu tun, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass er zu dem geworden ist, was er ist und das bleibt, was er ist.
Sehr schöner Punkt. Und weil du gerade gesagt hast, es überrascht dich, wie viele Menschen das für selbstverständlich nehmen, das überrascht mich auch. Aber es ist wie mit vielen Dingen. Wenn du nicht tagtäglich aktiv drauf gestoßen wirst, nimmst du Dinge, die einfach da sind, oft gar nicht wahr und eben für selbstverständlich. Und was mich wiederum überrascht, ist, wenn man jetzt viel sich unterhält und austauscht mit Menschen, wie oft du immer wieder liest, vor allem, dass Menschen sagen, ich gehe nicht wählen, ich glaube, ich gehe nicht wählen. Das kann ich nicht im Ansatz nachvollziehen, weil ich persönlich der Auffassung bin, selbst wenn du unzufrieden bist mit dem Status quo, das hat Marc Raschke so schön gesagt, ich habe es bei ihm gelesen, ich weiß es gar nicht, die Wahl ist jetzt keine Zeugnisvergabe, sondern du stellst jetzt mit die Weichen für das, was dir in den nächsten Jahren wichtig ist. Und natürlich hast du keine Partei, die zu 100% deine Interessen abdeckt, kann ja auch gar nicht sein. Du musst vielleicht selber aktiv werden. Mhm. Aber ich glaube, diese grobe Weichenstellung mit vornehmen zu dürfen, ist ein Geschenk. Und ich werde natürlich höchstpersönlich, diesmal auch nicht per Briefwahl, ich werde diesmal persönlich ins Wahllokal stiefeln. Und ich bin dafür sehr dankbar. Und bei mir hat auch keine Partei 100% Übereinstimmung. Aber es geht um die Weichenstellung. Ich kann es sehr schlecht verstehen, dass jemand sagt, geh nicht zur Wahl. Und deswegen macht mich, naja, es kommt aufs Jahr an, tendiert ja auch ein bisschen mal nach unten, mal nach oben, erschreckt mich immer wieder die Wahlbeteiligung. Die müsste meines Erachtens, wenn man zu schätzen weiß, was man hat, eigentlich höher sein.
Ja, du, also wenn ich da ein bisschen widersprechen darf, ich meine, es gibt keine Wahlpflicht. Das ist eine freie Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Ich persönlich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ich glaube, ein Aspekt, den du gerade genannt hast, den würde ich gerne nochmal aufgreifen, denn letzten Endes steht ja in unserem Land ganz oft der Individualismus im Vordergrund und daraus haben sich ganz viele Blüten entwickelt. Und eine Blüte ist eben zu sagen, naja, wenn die Partei XY nicht dem entspricht, was ich will, was ich wichtig finde, was mich besorgt oder was ich für wichtig erachte, dann repräsentiert die mich nicht, dann wähle ich die nicht. Also jetzt sehr zugespitzt. Und dem liegt, glaube ich, ein falsches Verständnis oder ein problematisches Verständnis von einer demokratischen Gesellschaft zugrunde ist, ohne jetzt jemanden, der so denkt, zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, es ist ein grundlegendes Missverständnis, dass die Gesellschaft dafür da ist, dass das, was ich denke, für alle gelten soll. Im Gegenteil, jeder soll das, was für ihn gilt, für ihn gelten lassen. Aber der Anspruch zu sagen, nee, wenn das nicht meins ist, dann gehe ich halt nicht wählen, da wird es schwierig. Und da haben wir, glaube ich, ein bisschen was verlernt. Wir haben, glaube ich, verlernt, stärker auch zu denken und zu begreifen, dass eben ein Teil von unserer Gesellschaft die Gesellschaft ist, dass wir nur gemeinsam funktionieren und ohne den und Gemeinsamkeit funktioniert halt auch meine individuelle Freiheit nicht mehr. Also die individuelle Freiheit ist eigentlich eine Freiheit gegenüber dem Staat, aber es ist weniger eine Freiheit gegenüber dir und den Auffassungen und Meinungen der umliegenden Bürgerinnen und Bürger. Und eher die Bereitschaft und deshalb auch diese Bereitschaft zum Kompromiss, die oft so niedergemacht wird als was Schlechtes. Also das ist eine Errungenschaft der Kooperation und Kommunikation, die am Ende immer nur zum wirtschaftlichen, privaten, ideellen Vorteil von uns allen wird. Und diese Vereinsamung im Blick auf das, was ich wichtig finde, das, was mir wichtig ist, das muss jetzt gelten. Das, also finde ich nicht nur menschlich irgendwie sehr traurig oder auch eben vereinsamt, sondern es entspricht, glaube ich, nicht dem, wie eine Gesellschaft funktionieren kann.
Glaube ich auch. Und ein Kompromiss, das sehen, naja, immer mehr so, glaube ich, wenn du dich austauschst. Ein Kompromiss zu finden, ist im Zweifel ein Gewinn. Vielleicht ist das uns mit Anwalts-Background noch ein bisschen näher. Es gibt Situationen, da ist ein Kompromiss das Optimum.
Ja, die gibt es ja.
Wendelin, mal so mit Blick auf dich selbst. Wo siehst du dich gegenüber unserem Rechtsstaat in der Licht, welchen Beitrag leistest du als Mensch, als Bürger, privat, klar, in deinem Beruf auch?
Puh, da stellst du mir eine Frage. Es fällt mir nicht so leicht, mich auf mich zu beziehen. Ich glaube, vielleicht eher, was ich versuchen möchte, in meinem privaten Umfeld, wenn es um das Thema Rechtsstaat geht, dafür auch eine Lanze zu brechen. Also das kann ich auch jedem nur wie nahelegen, denn wahrscheinlich ist der Einfluss jenseits von sehr einflussreichen Persönlichkeiten am stärksten im persönlichen Kontakt. Also im Gespräch mit Freunden, im Gespräch mit Bekannten, mit der Familie, auch in das kontroverse Gespräch zu gehen. Also Bereitschaft aufzubringen, die Themen, die ja die Menschen beschäftigen in diesem Land und die auch mit dem Staat und auch dem Rechtsstaat zu tun haben, diese Themen zu diskutieren und bereit sein, auch schwierige Gespräche zu führen. Also ich erinnere mich an zwei ganz konkrete Gespräche in den letzten Wochen mit einem Freund der Familie, der also das Alter meiner Eltern ist, ein ganz erfolgreicher, brillanter Mensch, der durch die Art, wie er mir Fragen stellt, plötzlich mir vermittelt hat, er hat eine ganz andere Sicht auf die Realität. Und das einfach als Ansporn zu nehmen mit den Menschen, die in dem unmittelbaren Umfeld sind, die wir vielleicht auch beeinflussen können durch die Klarheit des Gesprächs, durch die Konfrontation im positiven Sinne, dass wir diese Herausforderung nicht scheuen, dass wir bereit sind, uns da auch mit Freunden vielleicht auch, ja, auseinandersetzen zu müssen. Das andere Gespräch war vor wenigen Tagen mit einem sehr alten guten Freund von mir, wo ich auch merkte, wir sind irgendwie, haben auf bestimmte Dinge ganz andere Sichtweisen, und das hat mich irgendwie auch geschmerzt, und ich glaube ihn auch. Aber das ist, glaube ich, die Herausforderung, wenn man so dem Rechtsstaat ja einen Dienst erweisen möchte, um es nicht zu groß zu formulieren, dieses Gespräch, diese Gespräche zu suchen und in Freundschaft auch diese Gespräche zu suchen und ernst zu nehmen, was der andere sagt.
Das finde ich einen super wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass da viele Menschen so ein bisschen eine sehr große Hürde haben und nicht genau wissen, wie sie überwinden sollen. Und ich persönlich glaube aber, dass gerade im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wenn man sich persönlich kennt, man ja vielleicht einfach gewisse Dinge offen diskutieren kann. Und wenn die Bindungen zu diesen Menschen gut genug sind, dann halten die das auch aus. Ich meine, vor der Familie kannst du sowieso nicht davon, sozusagen. Aber ich glaube, gerade in den Bereichen, in denen du wirklich persönliche Kontakte hast, das Gespräch zu suchen, aber auch zuzuhören, glaube ich, kann sehr, sehr viel bewirken. Und ich kneife da auch nicht. Und nicht immer sind diese Gespräche erfolgreich. Ich versuche dann eben auch, meine Sicht auf den Rechtsstaat, meine beruflichen Erfahrungen oder die Bedeutung, die ich dem Rechtsstaat beimesse, zu transportieren. Und manchmal ist es von Erfolg getragen, manchmal nicht. Und ich glaube, die Kunst ist dann zu erkennen, wo noch der gemeinsame Nenner ist, der weiterhin einen Austausch ermöglicht. Und das ist machbar bis zu gewissen Grenzen, versteht sich. Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen die Angst verlieren, in kontroverse Gespräche zu gehen mit Menschen, die man wirklich kennt. Ich glaube, das sind die, die du am einfachsten erreichen kannst.
Ja, und die auch dich am einfachsten erreichen können. Ich meine, es ist ja auch so, dass wir geprägt sind durch unser soziales Umfeld und durch unsere berufliche Tätigkeit, und dass auch wir, also ich sag mal für mich, dass auch ich blind bin gegenüber manchen Entwicklungen, gegenüber bestimmten Perspektiven, die einfach mein soziales und berufliches, tagtägliches Umfeld so nicht bestimmen. Und ich auch angewiesen bin, genau wie jeder andere auch, auf Input. Und dass das eigentlich das große Geschenk in meiner Meinung der offenen Gesellschaft ist. Das große Geschenk, dass wir einander erzählen können aus unterschiedlicher Sichtweise, mit unterschiedlichen Meinungen. Ja, auch kontrovers. Und das ist manchmal extrem anstrengend und vielleicht auch eine Zumutung. Aber es ist ein unglaubliches Geschenk, weil nur so können wir doch den anderen erreichen. Wenn wir uns alle ins Einzelne, ins unsere Privates zurückziehen und unsere Meinung behalten, dann gibt's einfach nur noch Meinungszersplitterung und kein Gespräch mehr. Geschweige denn Konsens.
Und wichtiger Punkt, weil du gerade gesagt hast, ja, kann man dich auch leichter erreichen. Absolut. Und das wird ja manchmal auch so ein bisschen außen vor gelassen. Ich meine, wir alle haben unsere Sicht auf die Dinge. Wir sind meistens verhaftet in unserer beruflichen Bubble, sehr, sehr stark geprägt. Und man hat sich manche Gedanken vielleicht einfach noch nicht gemacht. Und das finde ich sehr, sehr erhellend und auch den Horizont erweitern, meine andere Sichtweise zu sehen und in die eigenen Überlegungen mit einzustellen und dann vielleicht die ein oder andere eigene These, Hypothese nochmal entsprechend anzupassen. Das kann ja durchaus auch hilfreich sein, weil man vielleicht einen Aspekt noch gar nicht gesehen hat. Wichtiger Punkt. Ja. Also ich finde, man kann immer nur gewinnen.
Naja, wir merken es auch in den öffentlichen Debatten. Also wenn wir über die Debatten werden ganz oft so gruppenspezifisch geführt, und wenn wir nicht in der Lage sind, uns mal in die Sicht der anderen reinzuversetzen, Menschen, die von etwas betroffen sind, stärker als du und ich vielleicht, dann haben wir eigentlich gar nicht die Möglichkeit, wirklich zu begreifen, worum es eigentlich geht. Manchmal ist es vielleicht gar kein Argument, sondern eher ein Gefühl oder eine Befindlichkeit oder eine persönliche Wahrnehmung. um sie begreifen zu können, man vielleicht erlebt haben muss oder jemand muss einem davon berichten. Dass man merkt, okay, vielleicht muss ich hier nochmal drüber nachdenken.
Finde ich einen guten Punkt. Also ich sehe schon, wir sammeln heute viele, du guckst auch gerade so nachdenklich. Wir sammeln heute viele, ja? viele gute Denkanstöße. Wendelin, gib ein rechtsstaatliches Thema, das dich jetzt momentan vielleicht gerade besonders umtreibt.
Ja, das hat ein bisschen mit meiner beruflichen Beschäftigung zu tun. Mich beschäftigt als rechtsstaatliches Thema schon sehr lange, aber natürlich auch aktuell die juristische Ausbildung und der juristische Fachkräftemangel. Also der Rechtsstaat funktioniert nicht ohne die Menschen, die in ihm leben. Und das betrifft erstmal alle, also die Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch die Personen, die den Rechtsstaat, also seine Institutionen, tragen. Und das sind jetzt, wenn du an die Judikative, also in die Rechtsprechung denkst, sind das Richterinnen und Richter. Das sind natürlich die Rechtsanwälte und Rechtsanwälte in diesem Land, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, aber auch alle darüber hinaus, die Rechtspfleger, die Justizvollzugsbeamte, also alle Menschen, die im Staat tätig sind im Kontext des Rechtswesens. Und diese Menschen müssen juristisch ausgebildet sein. Sie müssen gut juristisch ausgebildet sein. Und das ist natürlich mein berufliches Thema, aber es beschäftigt mich auch zunehmend, weil wir in einen juristischen Fachkräftemangel reingelaufen sind, der existiert aktuell. Und der ist prekär, weil er natürlich dazu beiträgt, dass mögliche Rechtsdienstleistungen nicht mehr in dem gleichen Maße angeboten werden können. Also das kann sein, dass du einfach zu wenig Richter hast an einem Gericht. Oder es kann sein, dass du zu wenig Staatsanwältin hast. Das heißt, es bleiben bestimmte Verfahren liegen. Das kann erhebliche Auswirkungen haben. Es kann aber auch dazu führen, dass du als Bürgerin den Eindruck bekommst, der Rechtsstaat funktioniert gar nicht so richtig. Der arbeitet irgendwie nicht so richtig. Es dauert ewig, bis mein Verfahren entschieden wird. Das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Und vollkommen richtig, das ist ein berechtigtes Anliegen. Nur dahinter stehen eben die Menschen, die das umsetzen müssen. Und Rechtsfragen, wie die meisten Fragen in unserem Rechtsstaat, sind komplex. Das ist meistens nicht so, okay, 1 plus 2 sind 3, so, fertig, easy, sondern wir wissen, wir haben diese Ausbildung durchgemacht, wir arbeiten tagtäglich damit. Das sind schwierige Fragen. Nicht immer, nicht nur, aber eben oft auch. Und es sind nicht nur Rechtsfragen, sondern es sind natürlich auch Fragen im tatsächlichen Bereich. Wie sieht der Sachverhalt aus? Was ist eigentlich passiert? Es sind aber auch menschliche Fragen. Wen hast du da eigentlich vor dir? Und wahrscheinlich viel zu wenig betrachtet diese menschlichen Fragen. Wenn jemand zu dir kommt und vor Gericht ist, da geht es vielleicht um eine Mietsache, dann geht es natürlich um die Menschen in diesem Rechtsstaat. Und die wollen auch als Menschen gesehen werden und nicht nur als Zahl auf einer Akte. Und deshalb ist der Fachkräftemangel, der juristische Fachkräftemangel, ein ernsthaftes Problem und eine ernsthafte Gefahr für die Leistungsfähigkeit unseres Rechtsstaats. Und warum ich ein Problem damit habe oder was das Problem eigentlich für mich ist, ist, dass dieser Fachkräftemangel, der eigentlich allen Playern im Markt bekannt ist, noch nicht so richtig angegangen wird. Also das heißt, die müssten die Universitäten und damit die Bildungsministerien schauen, welche Aufgabe haben wir eigentlich, gegen diesen Fachkräftemangel vorzugehen. Dann müssten die Rechtsanwaltskammern, ich bin bei der richtigen Adressatin hier, dagegen von gesagt, was können wir machen? Was die Richterbund, was können alle machen? Und bislang habe ich den Eindruck, es sind einzelne Persönlichkeiten, die sich damit befassen und dann so ein paar Player, die werfen zum Beispiel einfach Geld drauf. Große Kanzleien sagen, hast ein Riesenproblem, lass mal einfach mehr Geld ausgeben, damit wir mehr Leute bekommen. Und das können Gerichte in der gleichen Form nicht. Das heißt, wir brauchen einfach mehr gut ausgebildete Juristinnen und Juristen und die müssten auch mehr können. Also wir leben in einer neuen Zeit, wir leben in einer Zeit von künstlicher Intelligenz, von Digitalisierung, das ist alles schon da. Das ist nicht erst in 20 Jahren oder übermorgen. Das heißt, wir müssen darin ausgebildet sein, wir müssen die Fähigkeiten haben, sowohl rechtlich als auch zumindest im Grundverständnis technisch diese Fragen zu begreifen, damit der Rechtsstaat leistungsfähig bleibt. Deshalb, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und ich hoffe, dass da auch mehr Aufmerksamkeit drauf gelingt.
Megapunkt, bei mir rennst du sowieso offene Türen ein. Ich stehe ja mit der Bundesfachschaft bei jeder Jumiko mit auf der Demo. Ganz liebe Grüße an Emilia und an Quint. Und ich kann es jetzt nicht sicher sagen, Wendelin. Ich weiß nicht, wann es rausgeht. Aber sagen wir mal so, es wird da an was gestrickt und man wird also zeitnah. Ja. Wer es nicht mehr sagen, aber man wird öffentlich was dazu lesen. Denn das ist ein wichtiges Thema und damit beschäftigen sich gerade auch wirklich viele aus der Bubble. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann, aber wir werden da was hören. Und mich treibt dieses Thema auch geraume Zeit schon wirklich um. War ja auch viel online zu sehen unter dem Hashtag YourSerious. Bin ich ja auch jedes Mal dabei. Das ist ein großes Problem. Und wenn man das nicht in den Griff kriegt, dann sind alle Bereiche betroffen. Also du hast ja auch schon das Problem in der Fläche, dass du Anwaltsnachwuchs kriegst für bestehende Kanzleien. Das ist ein großes Thema. Ja, treibt mich auch um. Das wird sich jetzt vielleicht ein Stück weit überschneiden, aber gibt's noch ein anderes Thema? Weil das ist ja für dich sichtbar und für mich sehr sichtbar. Aber gibt's vielleicht auch ein Thema, dass du darüber hinaus als nicht präsent genug wahrnimmst? Irgendwas, wofür du dir noch mehr Aufmerksamkeit wünschst?
Ja. Ich wünsche mir eine größere Aufmerksamkeit auf Tatsachen. Ich würde mir wünschen, dass in den öffentlichen Diskussionen eher wieder die Freude daran aufkommt, dass wir uns mit den Tatsachen befassen. Dass wir auch Lust haben, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Denn sie sind schwierig. Die Welt ist schwierig. Die Welt ist komplex und die Menschen sicher auch. Und dass wir Lust daran haben, die Probleme, die in aller ihrer Komplexität auf uns niederkrachen, dass wir sie und in dieser Komplexität als das begreifen, was sie sind, nämlich Probleme, die dafür da sind, gelöst zu werden. Und der Ausgangspunkt sind, dass wir Fakten sammeln und dass wir uns über die Tatsachen einig sind. Es gibt nur einmal Fakten, auch was immer Donald Trump sagen mag oder wer auch immer. Es gibt eine Wahrheit, also im Sinne von Fakten, nicht die eine Wahrheit im Sinne von dem, was ich denke oder du. Da kann jeder sagen, was er will. Das ist eine wunderbare Errungenschaft. Aber die reine Tatsache, das, was dem Beweis zugänglich ist, gibt's nur einmal. Und dass wir Lust daran haben, das auch so zu verargumentieren. Denn Menschen sind Tatsachen zugänglich. Wenn man ihnen Tatsachen erläutert, dann können sie damit erstmal was anfangen. Und auch, natürlich findet in den politischen Argumentationen und sicher auch in den privaten Argumentationen eine selektive Auswahl von Tatsachen statt. Das kenne ich auch, das ist auch ein juristisches oder ein, vielleicht nicht juristisch, sondern ein rhetorisches Argumentationsmuster. Aber es geht natürlich im politischen ein bisschen was anderes. Und auch vielleicht im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Also die Lust, sich auf Fakten zu fokussieren und eine tatsachenorientierte Argumentation zu machen und ja, vielleicht auch Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, die einem persönlich und der persönlichen Meinung nicht so passen. Denn dann kommen wir vielleicht wieder ein bisschen weg von dieser extrem erregten Bubble-Diskussion, die einen gegen die anderen und das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, das ist ja alles fein, sondern dass wir eher gucken, was sind die Probleme, wie können wir sie lösen und welche faktischen Grundlagen gibt es dafür. Und ich denke auch, dass das von uns allen, ich schließe mich vor ein größeres Maß an Anstrengung voraussetzt. Es ist anstrengender, sich mit Tatsachen auseinanderzusetzen, die herauszuarbeiten, sich die anzulesen, die zu hören, die wahrzunehmen und sie dann zu verarbeiten, als bloß auf seiner Meinung zu beharren, warum man die hat, das Weltanschauung ist oder ob das einfach eine gebildete Meinung aus welchen Gesprächen ist. Das ist aber eine intellektuelle Leistung, dass man sagt, ich löse mich los von meiner ideologischen Überzeugung und der Art, wie ich groß geworden bin, meiner Sozialisation und ich fokussiere mich darauf, was die Tatsachen sind. Und dann kommen wir, glaube ich, relativ schnell dazu, dass wir merken, es gibt viel mehr Lösungen, als es so oft scheint. Und bestimmte Probleme sind größer, als getan wird und andere, die sehr groß gemacht werden, sind in der Realität kleiner. Und ja, ich denke, zum Wohle aller kommen wir dann schneller zu Lösungen, die wir dringend brauchen in vielen Themen.
Das finde ich einen super schönen Punkt. Ich liebe Fakten. Ich liebe Fakten. Sie sind einfach so hilfreich und finde, bringen, wenn man es zulässt, in jede Debatte ja auch Sachlichkeit. Und ich würde mir auch wünschen, dass man ein bisschen so im Diskurs, ganz egal in welchem Bereich, ein bisschen wegkommt von dem Quelle ich. Oder stimmt nicht, sondern einfach auch selbst mal die Bereitschaft hat. Und die geht mir manchmal, vielleicht ist es auch nur eine Wahrnehmung, zu sehr verloren. Also vielleicht ist es Berufskrankheit, aber ich lese irgendwas, meistens in den sozialen Medien, eine Feststellung. Und dann denke ich, das ist aber jetzt komisch. Ja. Ich mache das gerne, dann einfach mal nachzugucken. Gibt's dazu Zahlen? Gibt's dazu einen Beleg? Weiß nicht, ob das Berufskrankheit ist, aber das macht ja auch Spaß. Und ich würde mir wünschen, das würde ein bisschen mehr passieren.
Übrigens, mir haust den Nagel mal wieder auf den Kopf. Das ist genau der Punkt, dass wir ganz oft, natürlich werden wir konfrontiert mit Informationen, die viele von uns als Tatsachen aufnehmen und dann weitertragen. Und es gibt, wie du sagst, viele Fälle, in denen liest man was und denkt so, das kann aber nicht stimmen. Und das ist eigentlich nur eine Art der pauschalisierten, der plausibilisierten Kontrolle. Ich weiß nicht, was der Journalist im Interview mit dem Politiker in Timbuktu gerade besprochen hat. Ich war nicht dabei. Ich habe auch nicht die Ausgrabungen gesehen von irgendeinem, weiß ich, Massengrab oder so. Aber es gibt eigentlich nur eine Plausibilitätskontrolle. Und da hast du vollkommen recht, dass man bereit ist und, boah, das klingt jetzt schon ziemlich abgespaced. Also wenn es dann irgendwie heißt, der XY hat mal wieder hier gelogen, was das Zeug hält. Und also man muss ja gar nicht auf Verschwörungstheorien eingehen. Aber die Bereitschaft zu sagen, stimmt das so? Muss das, ist das wirklich so? Also ich denke, ganz bestes Beispiel finde ich diese Bild-Headline, die von News übernommen wurde, im Kontext der Demos von vor zwei Wochen. Demonstrationen von Steuergeldern vom Ministerium finanziert. Und ich so, ganz ehrlich, also das ist einfach üble Propaganda, aber jeder Mensch, der seinen Kopf anmacht und das liest, müsste denken, das kann nicht sein, das kann nicht stimmen. Ja, und das ist so ein Beispiel, finde ich, für das, was du benannt hast, dass wir eher bereit sind, dann auch den eigenen Kopf anzumachen und nochmal ein Fragezeichen hinterzusetzen, bevor wir sagen, ja, die bösen Linksextremisten, der Neubert, der Linksextremist, Neubert, der mal wieder vom Steuergeld finanziert wurde, während er demonstrieren war. Ja, also nur für alle, die es nicht wissen, bin Unternehmer. Ja, also das ist so, die Bereitschaft, den eigenen Kopf anzumachen und kritisch nachzudenken, das hast du gerade, finde ich, auf wunderbare Weise in den Vordergrund gestellt.
Ja, und ich finde es so wichtig, weil nicht immer dieses erste Störgefühl, das man hat, nicht immer trifft das zu. Also es bringt mich selbst ja auch weiter. Ich meine, bin ganz ehrlich, häufig liege ich richtig, wenn ich denke, Alter, das kann ja wohl nicht sein. Dann lese ich mal nach und meistens ist es so. Ich habe aber auch schon Fehler gehabt, dann dachte ich, die Zahlen kommen mir aber irgendwie ein bisschen komisch vor. Dann gucke ich nach und denke, oh, ist ja spannend, wusste ich gar nicht. Also es ist ja ergebnisoffen. Und von daher, glaube ich, bringt einen das sehr weiter, wobei ich trotzdem sagen muss, in jüngster Zeit ist es mir öfter so gegangen, dass ich gedacht habe, dachte ich mir eigentlich gleich, aber ich kann nicht anders, als das nochmal zu verifizieren, bevor ich mich dazu äußere. Und das kommt ja noch on top, dass du nicht nur den Wunsch hast, selber etwas nachzurecherchieren, um zu verifizieren, stimmt's oder stimmt's nicht, sondern dass dieser Wunsch umso größer sein sollte, bevor ich mich selbst dazu äußere.
Ja, sehr schön.
Das wäre vielleicht
nichts hinzufügen.
Ja, irgendwie ein Streitgespräch ist es jetzt nicht geworden, wa? Wenn dann den. Aber das ist, glaube ich, vielleicht einfach ein Punkt, der uns beiden sehr wichtig ist. Deswegen finde ich es sehr schön, dass du dir das rausgepickt hast. Ich weiß ja immer vorher nicht, was auf mich zukommt.
Ja,
ich stelle ja immer nur die Fragen und weiß nicht, was euch gerade bewegt. Und dieses kleine Format heißt ja vier Menschen im Rechtsstaat von mir zu dir aufs Ohr. Und du hast wie jeder Gast jetzt zum Schluss die Möglichkeit, an die Lauscherinnen und Lauscher da draußen eine Botschaft über den Äther zu senden, etwas, das dich gerade bewegt. Willst du irgendwas loswerden, Wendelin?
Puh, das ist immer so, daran erinnert man sich dann vielleicht. Ja, eine Sache. Seid gut zueinander und zu euch, hört einander zu. Und erstellt dem anderen nicht immer gleich das Schlechteste, dass er was Böses will oder was Falsches sagt. Ich beobachte mich manchmal dabei, aber ich habe auch den Eindruck, dass in dem politischen Diskurs unserer Gesellschaft oft sehr schnell sehr scharf geschossen wird. Haltet Kompromiss nicht für was Schlimmes, sondern für was Positives, denn es kann auch sein, dass ihr davon profitiert. Also wenn man es nur utilitaristisch betrachtet, ja gar nicht idealistisch, ihr könnt auch am gewinnenden Ende dessen sein. Also hört aufeinander zu, seid gut zueinander, sucht Kompromisse und sprecht mal wieder mit jemandem, den ihr vielleicht länger nicht angerufen habt, den länger nicht gesprochen habt, der vielleicht eine andere Meinung hat als ihr, und geht wählen.
Perfekte Botschaft für den heutigen Tag. Lieber Wendelin, ich danke dir sehr, dass du dabei warst.
Danke dir. Vielen Dank für die Einladung, Steffi.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat.
Baby.